ARD.
Es macht so viel Spaß, einfach zu jemandem zu kommen, in so einen Laden und zu sagen, statt Hallo, ich kaufe hier ein, einfach zu sagen, Lassie hatte viele Freunde. Und gucken, wie die Leute reagieren. Manchmal denken Menschen, dass es irgendwie so ein geheimer Code ist, dass man irgendwie zu einem konspirativen Treffen da ist und sagen einem, ja, da den Gang runter durch die Tür, zweite rechts.
Rosa Fuchs, stinkender Molch.
Ja.
Der Adler ist gelandet. Und dann kriegst du einen Koffer mit Geld und alle sind glücklich.
Ja.
Willkommen zu Deutschland 3000. Heute mal mit mir, Kadi aka Kult Mirror. Normalerweise hört ihr hier Eva Schulz, aber die macht gerade eine wohlverdiente Auszeit und solange gibt's hier jeden Monat einen Takeover, damit ihr nicht vergesst, dass dieser Podcast existiert und vor Langeweile eingeht. Eva verbringt immer eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, unter anderem auch mit mir. Ich war im fernen Jahre 2019, als die Welt noch in Ordnung war, auch schon mal zu Gast bei Deutschland 3000 und ich habe mich mit Eva damals auf einem Pfannkuchenschiff an der Weser in Bremen getroffen. Und wir haben zusammen, total überraschend, Pfannkuchen gegessen. Allein deshalb war es eins der angenehmsten Interviews, die ich je geben durfte. Und als ich dann neulich gefragt wurde, ob ich nicht selber mal eine Folge von Deutschland 3000 übernehmen möchte, habe ich natürlich zugestimmt. Und auf die Frage hin, wen ich denn gerne mal in einem Interview näher kennenlernen möchte, kam die Antwort von mir wie aus der Pistole geschossen. Pff, Ralf Kaspers! Warum? Nun, ein paar Tage vorher hatte er mit mir ein Interview zum Thema Kreativität gemacht für seinen YouTube-Kanal Dimension Ralf. Und allein die Vorstellung, der sitzt da jetzt und schneidet das Video mit Kadi und dann erreicht ihn die Nachricht. Hi, hättest du Zeit für ein Interview? Die Person, die dich interviewen wird, ist übrigens Kadi. Hä? Fand ich so lustig, dass ich das allein für den Gag, den Spieß umdrehen zu können, unbedingt machen wollte. Dazu kommt natürlich, dass ich mit Sendungen, die Ralf moderiert hat, aufgewachsen bin. Ich habe Wissen macht A geguckt, ja nur mit der Maus und später auch Quarks und Co. Und er ist einfach ein voll sympathischer Mensch, der mir und wahrscheinlich vielen anderen auch allein mit dem Klang seiner Stimme ein wohliges Gefühl in der Magengegend hervorruft. Er könnte mir irgendwas über jegliches Thema erklären und ich würde gebannt zuhören und habe am Ende noch was gelernt, beziehungsweise ich habe zumindest die wohlige Illusion, als hätte ich was gelernt. Pfannkuchen gab es diesmal aber leider nicht. Wir haben das Interview per Videocall gemacht, weil wir beide am liebsten zu Hause sind. Hier kommt eine gute Stunde mit Ralf Kaspers und mir, Kadi, aka Kult Mirror. Ich beginne einfach mal. Ich weiß nicht, ob das geht, ob du hier auch in den Chat reingucken kannst.
Ich glaube, ja.
Das ist voll ungeskriptet jetzt.
Soll ich mir da die Fragen einfach durchlesen? Da musst du gar nichts sagen.
Ja, ist gut. So machen wir das. Nein, ich wollte dir ein Bild schicken. Ich weiß nicht, ob das richtig geht, jetzt mal so als Einstieg.
Ich muss ja sagen, es kommt mir so ein bisschen vor wie, kennst du die Situation, du bist bei irgendjemand von deiner Schule, den du gar nicht so gut kennst, zu Hause und feierst eine Party, aber die ganzen Leute, denen die Wohnung gehört, die sind gar nicht da. Du bist irgendwie fremd in der fremden Wohnung und die Fremden sind gar nicht da, sondern irgendwer, deine Freunde sind da, aber die, denen das eigentlich alles gehört, die sind nicht da. So kommt mir das gerade vor, so ein bisschen.
Oh, fühlst du dich unwohl?
Nein, nein, das waren immer die schönsten Partys.
Oh, ja. Nein, ich gehe nicht so oft auf Partys, dass ich dieses Gefühl kennen würde, aber neulich war ich tatsächlich auf einer Geburtstagsparty und habe mich mit Leuten unterhalten, mit denen ich mich sonst nie unterhalten würde. Und man stand dann so in der Nerd-Ecke in der Nähe von dem Essen und man denkt plötzlich so, cool, okay, ja, yeah, wow, also ich mag das, ich mag Menschen, cool. Auch die, die ich nicht kenne.
Ich kenne das zu gut.
Mann, ich würde dir gerne ein Bild schicken, aber es geht leider nicht. Es war ein Selfie, ich beschreibe es dir jetzt einfach mal, was wir beide zusammen gemacht haben vor...
Ach, das habe ich doch auch noch.
8 Jahren, du hast es noch.
Ja, klar,
wow.
Von der TinCon.
Ja, wir haben uns... Genau, vor langer, langer Zeit mal getroffen auf der TinCon. Und auf dem Selfie bist du irgendwie halb zu sehen, so ein Auge ist abgeschnitten und ist auch so mit dem Handy aufgenommen worden, was schon damals nicht gute Qualität hatte. Und ich mache irgendwie, aber das war ein sehr schöner Moment für mich. Und ich habe mich voll gefreut und ich war voll aufgeregt. Und dann haben wir nicht mehr miteinander geredet danach, obwohl ich gerne mit dir irgendwie gesprochen hätte und ich glaube, dich hat irgendwer anders angeschrieben, so, hey, können wir auch ein Selfie machen oder du warst dann irgendwie weg. Und ich war voll aufgeregt und ich wurde dann auch die ganze Zeit gefragt, hey, können wir ein Selfie machen, weil es war halt eine Convention und dafür ist man da. Und jetzt nach dem ganzen Intro meine Eingangsfrage, wie ist das so für dich, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, hey, können wir ein Selfie machen? Wie ist das so für eine ganze Generation, für mehrere Generationen, denn du machst das jetzt schon seit 20 Jahren, ja, so ein Star zu sein oder halt jemanden, der die Kindheit geprägt hat?
Puh. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie das so ist, weil es mir eigentlich nie so, mir ist es das erste Mal, wahrscheinlich erst so vor 5 Jahren oder so aufgefallen, dass das so ist, dass ich da so einen Einfluss habe, bösen Einfluss. Und zwar war ich beim Bundeswettbewerb von Jugend forscht. Und habe mir, bevor dann diese Verleihung losging, den Tag vorher, bin ich über diese Ausstellungsfläche gegangen, wo diese ganzen jungen Forscherinnen und Forscher ihre Projekte vorgestellt haben oder aufgebaut haben und habe mir das alles angeguckt. Und damit ich halt wusste, okay, die und die sind da und die bekommen Preis und das ist das, was die erforscht haben und so. Und da war es echt so, das habe ich vorher noch nie erlebt, dass bestimmt 80% gesagt haben, ich bin nur hier wegen dir, weil ich deine Sendung gesehen habe. Und das war wirklich so, was? Also mir ist natürlich klar, dass die auch da gewesen wären, wenn es mich nicht gäbe, aber dass die das halt einfach so mit mir in Verbindung bringen, das war schon echt toll. Und ja, das war mir so noch nie bewusst vorher. Und da war mir das erste Mal klar. Und ja, es ist so witzig, als ich die ersten paar Sachen mit Armin und Christoph zusammen gemacht habe, das war zum 30. Geburtstag von der Sendung mit der Maus. Da war ich der Neue bei der Sendung mit der Maus. Und wir sind irgendwie durch ganz...
Baby-Ralf.
Ja, der kleine Ralf. 2 Köpfe größer als alle anderen. Und... wir standen, keine Ahnung, irgendwo ist egal wo in Deutschland, da kamen immer Leute zu Armin und Christoph und haben gesagt, oh, ihr seid meine Kindheit. Und ich stand so daneben und habe so mich ein bisschen kaputt gelacht. Und jetzt ist es so, dass es mir genauso geht, dass ich jetzt genau in dieser Situation bin, dass Leute zu mir kommen, so 16-Jährige, ja. Du bist meine Kindheit. Ich so, okay. Und jetzt bist du groß und guckst es nicht mehr, oder was? Also das ist
doch.
Das ist schon echt lustig. Da kommen so ganz viele Nostalgie-Flashbacks bei vielen Menschen hoch. Und das ist irgendwie total niedlich. Also ja, das ist schon schön.
Ja, ganz ehrlich. Also immer, wenn ich irgendwie Content von dir sehe, es kommt so ein ganz warmes, wohliges Gefühl in mir auf. Auch wenn ich jetzt nicht, oh mein Gott, ich bin mega Fan oder sowas, sondern aber es ist einfach so, man verbindet das so mit Kindheit und man verbindet was das mit einfach... als die Welt noch in Ordnung war so. Und allein so dich reden zu hören, allein deine Stimme löst dieses Gefühl aus. Wie ist das so, dass es so, dass du das tust bei Menschen? Das muss sich ja gut anfühlen eigentlich. Aber eigentlich hat man ja auch so ein, denkst du da nicht auch, okay, eigentlich kann ich mich nie wütend zeigen oder ich kann nie irgendwie mal richtig scheiße sein, weil ich immer dieses Gefühl in Leuten so beibehalten möchte?
Das Tolle ist ja, also zum Beispiel bei Wissen macht A, da habe ich ja auch gerne in der Nase gepopelt und habe die Popel auch gegessen, vor laufender cool. Kamera. Das heißt, viel tiefer kann ich eigentlich gar nicht mehr sinken. Weil alle das kennen, auch dass ich mit den Händen furzen kann.
Jo!
Und solche Sachen. Oh, sorry. Das ist einfach, die Latte ist sehr niedrig bei mir. Und das ist perfekt, weil so kann ich mich im echten Leben einfach jederzeit daneben benehmen und alle sagen, ja, das macht der als Scherz, der ist so. Und
da ist dann die Grenze, die verschwimmt dann so ein bisschen, oder? Also freust du dich auch darüber? Also ich weiß es bei mir selber, dass ich dann, also ich bin auch gerne albern, aber wo ist die Grenze zwischen ich bin albern und das ist gespielt und was ist die Grenze zwischen, ach, das mache ich jetzt für meinen Job, aber oder ich bin wirklich so?
Also ich glaube, ich bin wirklich so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel performen muss, weil ich irgendwo als Gast bin oder eine Sendung mache oder, weiß auch nicht, gerade vielleicht in einer bestimmten Stimmung bin. Also dieses Performen hört sich jetzt so aufgesetzt an, aber manchmal hat man ja irgendwie ja. So ein den Schalk im Nacken, wenn du so willst. Irgendwas treibt einen und sei es auch nur, andere Leute einfach auf den Arm nehmen zu wollen. Und dann...
Ein Element des Chaos.
Ah, ich liebe das. Und dann steht man im Fahrstuhl, macht Furzgeräusche mit der Hand, der Fahrstuhl ist voll besetzt und dreht sich zu den anderen um und sagt, muss das sein? Und dann sind alle ganz pikiert und denken sie,
oh. Like, what the fuck?
Das ist schön
und es geht
peinlich.
Gar nicht um das Geräusch, sondern dass du es gemacht hast mit der Hand. Muss das sein?
Ja, genau.
Und sie haben dich alle dabei beobachtet.
Ne? Das ist total bescheuert.
Bitte raus, Notfallknopf, bitte.
Und sowas ist einfach lustig. Ich liebe das total. Und ja, das ist einfach nur den Verstärker angemacht, aber immer noch ich selbst. Das ist so der Unterschied zwischen akustischer Gitarre und E-Gitarre mit auf 11 gedreht. Aber es ist immer noch eine Gitarre.
Gut. So that's you.
Ergibt das Sinn?
Ja. Verzeih mir, wenn ich ein bisschen durcheinander bin. Ich bin immer noch aufgeregt, weil du dieses wohlige Gefühl in mir auslöst.
Ich bin auch aufgeregt.
Dann nehme ich einfach schon mal eine andere Frage vorweg, die ich mir weit, weit, weit hinten aufgeschrieben habe. Scheiße sagen macht Spaß. Du hast mal ein Buch geschrieben namens Scheiße sagt man nicht und viele andere Sachen. Dass man, wenn man laut Scheiße sagt, das kann ja auch helfen, in dem Moment, in dem man sich irgendwie wehtut oder so, die Schmerzen zu lindern. Inwieweit hältst du dich zurück, weil du weißt, dass du Einfluss auf Kinder hast? Also, naja, Scheiße sagen ist jetzt quasi ein mildes Beispiel, aber ich merke das an mir, dass ich halt viele Sachen irgendwie, weil ich merke, weil da Einfluss ist, weil viele Leute meine Videos gucken, auch Jugendliche. Schimpfwörter sagen ist ganz, ganz unten auf der Prioritätenliste. Ich sag fuck, ich sag scheiß, ich sag den derbsten Scheiß, weil Kinder noch geiler sind in ihren Beleidigungen. Also die wissen viel mehr als ich. Aber dass ich irgendwie ruhiger geworden bin oder so, dann, obwohl ich selber nicht Kinder habe, merke, scheiße, da sind Leute, die hören mir zu. Ich habe Einfluss. Ich muss aufpassen mit dem, was ich tue und was ich sage.
Also
geht dir das auch so?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt, dass Leute gucken, was ich mache. Ich finde es einfach generell so, dass man kein Arschloch sein sollte. Und es gibt ja so den feinen Unterschied. Du kannst natürlich, finde ich, fluchen völlig okay, weil das hilft einfach, um Druck abzulassen. Aber es ist nicht okay, Leute zu beschimpfen. Das ist wieder was ganz anderes. Das wird ja meistens so in einen Topf geworfen. Und grundsätzlich, also ich habe einmal ein Buch gelesen, das hieß Der Arschlochfaktor. Das fand ich super. Es ging darum, dass es einfach Menschen gibt, die Arschlöcher sind, sich einfach scheiße verhalten. Und dass die dafür sorgen, dass zum Beispiel in Firmen die Leute, die gut sind, die verschwinden dann, weil die mit Arschlöchern nicht zusammenarbeiten wollen. Und das fand ich total nachvollziehbar. Und der Autor hat geschrieben, in seinem Institut hätten die auch so eine keine Arschloch-Policy. Das heißt, jemand, der ein Arschloch ist, der kommt da gar nicht weiter. Und das ganze Buch ist eben darüber. Und das fand ich super. Und habe mir gedacht, ja, das ist genau die Essenz eigentlich. Wenn du mit anderen Leuten was machst, dann ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste, dass du kein Arschloch bist und dass die anderen auch kein Arschloch sind. Weil das macht alles kaputt. Und wenn man das irgendwie vorleben kann, dann kann man aber auch gleichzeitig für die Sachen einstehen, die man wichtig findet und die man gut findet, ohne dass man jetzt irgendwie die Ellenbogen rausfahren muss und irgendwie so neokapitalistisch alles platt macht, was einem im Weg steht. Weil das ist ja nicht das, um was es geht. Es geht darum, dass du weißt, was dir wichtig ist und dass du versuchst, einen Weg zu finden, den anderen das so zu vermitteln, dass die das nachvollziehen können und vielleicht sehen, okay, das ist vielleicht dein Ding, dann mach das so, aber wir können das auch gut parallel machen. Und das ist das, worum es geht. Also ich denke weniger darüber nach, ob ich jetzt gerade ein Negativbeispiel bin, weil ich einmal zu viel Fuck oder Scheiße gesagt habe, sondern ich denke eigentlich eher darüber nach, kann ich vielleicht auch als Positivbeispiel durchgehen, selbst wenn ich Wurzgeräusche mache, wie auch immer, oder in der Nase popel.
Das macht dich ja nur menschlich. Du bist ja kein perfekter Engel, der jetzt irgendwie super Vorbild für alle sein soll oder sowas. Aber ja, mir geht's dann auch irgendwie so. Also dann natürlich hat man Spaß damit, kreativ mit Sprache umzugehen und irgendwelche lustigen Wörter vor sich hin zu sagen. Aber dass das Kind selber also mir sagen zumindest viele Leute, ah, du bist so ein Vorbild für mich, wo ich dann denke, nein, nein, Mann, weißt du, was für Schwachsinn ich mal gemacht habe, also, aber am Ende kommt es ja drauf an, was man daraus gelernt hat aus diesem Schwachsinn, ne, ja. Also ich bin ja nicht für immer schwachsinnig gewesen, sondern, glaube ich, habe jetzt ein bisschen mich verbessert. Und dann sehen das Leute und wissen, okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der tollste Mensch, aber wenn Kadi das gemacht hat, wenn sie es geschafft hat, dann kann ich mich vielleicht auch bessern.
Und das ist ja auch wichtig, dass man das irgendwie lernt, dass so Menschen halt eine ganze Spannbreite an verschiedenen Sachen mitbringen. Und also jemand, der perfekt ist, ist ja auch perfekt langweilig. Also das macht einem ja auch keinen Spaß. Ich finde, man man muss auch so ein paar Ecken mitbringen, wo Leute dann hängen bleiben und sich sagen, das muss nun wirklich nicht sein. Weil wenn alles.
Aber es macht einen auch irgendwie glücklich. Ich freue mich dann immer, wenn Leute unperfekt sind, ja. Weil ich dann gleichzeitig denke, oh, zum Glück bin ich nicht so. Wow, ich bin so normal.
Genau, ja.
Schön. Oh, geil, dass es dieses Negativbeispiel an Mensch gibt.
Richtig. Und ich bin. Man muss ja auch immer so ein bisschen sich abgrenzen können. Und jede Gelegenheit dafür ist gut.
Gut, gut. Es ist immer so doof, wenn ich plötzlich so random Bruch mache und meine Fragen hier durchscrolle.
Nein, das finde ich gar nicht doof. Ich finde das ganz entspannt.
Das schneiden wir am Ende so zusammen, dass es genau...
Können wir auch mal. Aber weißt du, was ich super fände? Normalerweise werden die Pausen ja rausgeschnitten, weil...
Was?
Awkward Pause.
Ja.
Aber es wäre einfach viel besser, mal zu probieren, wie es wäre, wenn man Pausen reinschneidet.
Ja, wir machen einfach so eine Director's Cut-Folge, wo wir einfach nur starren und nichts sagen.
Genau. Oh, jetzt reden die schon 2 Minuten lang nicht. Was ist da los? Oh ja, das ist auch immer super so. Ich finde es ja so toll, wenn mein Hund 3-mal hintereinander seufzt. Der liegt da den ganzen Tag.
Like.
Und ich so, was seufzt du denn so?
Hast du Bills to pay? Gott, meine Kreditkarte. Ah, nein, Steuer. Ah. Okay, welches Tier wärst du gerne, wo wir gerade von Hunden reden?
Ein Schwan. Ich bin,
warum?
Ich glaube, ich bin ein Schwan. Ich bin sehr bleich.
Es gibt auch schwarze Schwäne.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall Schwan, weil die so majestätisch und ruhig auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und man sieht gar nicht, wie sie unter der Wasseroberfläche so mit ihren kleinen Flossen ganz hektisch hin und her paddeln. Und so komme ich mir manchmal vor. Ich glaube, ich bin wie so ein Schwan. Außerdem sind das sehr königliche Tiere.
Okay, also das heißt, du machst eigentlich unter der Oberfläche sehr viel und die Leute glauben immer, ach, guck dir Ralf an, wie anmutig er da durch die Gegend geht. Aber in Wahrheit schreist du innerlich.
Naja, schreien nicht, aber hecheln.
Hyperventilieren. Das finde ich aber irgendwie interessant. Das ist ja dann so ein, man weiß eigentlich gar nicht, wie viel eigentlich so in einem Kopf vorgeht in einer Person, die sonst ganz ruhig ist. Und man sagt ja nicht umsonst, stille Wasser sind tief. Ich glaube, du wirkst tatsächlich so, dass da viel in deinem Kopf vorgeht, dass man das aber gar nicht so als außenstehende Person mitkriegt.
Wissen möchte.
Ist das so?
Ja, es geht bei mir sehr. Ja, doch, also ich denke viel nach. Ich hatte in der Schule noch nicht die geistige Reife für so Fächer wie Philosophie oder so. Das kam erst später und ich habe mir das ganze Nachdenken über den ganzen Kram sehr lange aufgespart. Und
jetzt kommt alles auf einmal.
Jetzt kommt alles auf einmal.
Ah, die Gedanken. Du bist für mich, der eigentlich jedes Thema erklären kann, sodass man es irgendwie versteht oder zumindest, dass ich das Gefühl habe, dass ich es verstanden habe am
so
Ende für
auch,
einige Minuten. Gibt es denn eigentlich so Themen oder Fragen, wo du sagst, eigentlich will ich die Antwort gar nicht wissen? Nö, das will ich jetzt eigentlich nicht wissen. Oder das will ich generell nicht wissen.
Da muss ich überlegen. Eigentlich, also spontan würde ich sagen, nee, das gibt's nicht. Ich will, wenn mich was interessiert, es eigentlich immer wissen. Ich wüsste nicht, ob es was... Na, okay.
Es was in Hotdogs drin ist.
Doch, auch das würde ich total gerne wissen wollen. Weil es ja sehr interessant ist, was man da so alles reinstecken kann in so einen Hotdog. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, wo ich wirklich herkomme. Also, ob ich wirklich meine Familiengeschichte wissen möchte. Das weiß ich nicht, weil wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht ganz so gelaufen, wie man sich das immer so vorgestellt hat, ob ich das wirklich wissen will, das weiß ich noch nicht, ob ich da schon die geistige Reife zu habe, damit umgehen zu können. Aber
ich dachte, du gehst jetzt voll in die Existenzielle, so wo kommen wir Menschen her und Urknall und keine Ahnung, aber so. Du bist tatsächlich nur bei dir selber, bei der Familiengeschichte.
Ja, nee, weil ich denke...
Ich finde es auch gut, wenn man so die Wurzeln einfach, also manchmal hat man Wurzeln und manchmal schneidet sie ab und denkt, finde ich ganz gut so, ich bin jetzt wieder die Knospe, ich bin der Samen, der selber Wurzeln schlägt,
ja.
Und alles, was davor war, ist mir egal.
Also es ist so, Mein Vater ist gestorben, da hatte ich noch nicht so das Interesse daran, was er so in seiner Kindheit gemacht hat oder was er gemacht hat, als er meine Mutter kennengelernt hat. Und das hat mich einfach nicht interessiert. Und jetzt kommen so ein paar Sachen zusammen, wo ich mich frage, das ist aber seltsam. Also das ist nicht so normal, in Anführungszeichen. Wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und für mich war es immer selbstverständlich, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber eigentlich ist es ein bisschen... Und meine Mutter kann ich da jetzt auch nicht so richtig fragen, weil es gibt Sachen, da redet sie einfach nur noch mit ihrem Therapeuten drüber, aber nicht mit ihren Kindern.
Ja.
Und insofern...
Vielleicht ein Grund.
Ja, genau. Dass
man die Kinder dann auch nicht damit belasten will. Aber man kriegt es schon mit als Kind, so aus Nebensätzen oder sowas, wo man denkt... So, und man hat viele, viele Nebensätze gehört und dann reimt man sich das zusammen, wie es gewesen sein müsste und denkt, oh, ja, aha, deswegen bin ich so, wie ich bin und ich mache dann mal weiter und verarbeite das auf meine Weise. Vielleicht rede ich auch mal mit meinem Therapeuten darüber.
Ja,
ja, schon weird, man.
Aber das ist so der einzige Bereich, wo ich sagen würde, ach, es läuft ja eigentlich ganz okay so, ich muss jetzt da nicht nachbohren und... Auf der anderen Seite aber vielleicht schon, weil ich bin einfach neugierig. Das ist einfach so. Und es gibt, glaube ich, nichts, wo ich sagen würde, ah nee, lass mal, das will ich gar nicht wissen. Gar nicht. Um die Frage zu beantworten. Ich will alles wissen.
Ich bin auch neugierig, aber manchmal, vielleicht hat man dann auch so eine Blockade im Kopf bei manchen Sachen, so wie zum Beispiel Dönersoße oder Hotdog, bin ich einfach blissfully unaware, was da drin ist und stopfe es in mich rein. Aber schön, dass du das so frei erzählt hast mit deiner Family und sowas. So geht es mir nämlich auch, also bei Zeiten, dass ich manche Sachen einfach nicht wissen will oder dann auch denke, wird mir das helfen, das zu wissen? Das mich selber irgendwie zu verstehen? Wahrscheinlich nicht. Oder die Sachen, die ich weiß, die sind dann schon so, nope.
Und das, also ich habe letztens, ist mir was aufgefallen, da habe ich Fotos gesehen, alte Fotos. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel 1,5 Köpfe größer bin als alle anderen in der Familie. Und ich bin so richtig, du siehst so richtig, okay, einer gehört hier nicht rein.
Gute Gene.
Der Lange da, wo kommt der eigentlich her? Und ich bin der Einzige, also alle bei mir in der Familie haben so sehr, wie soll ich sagen, also wenig künstlerische Berufe. Also da gibt es viel in der Verwaltung und so kaufmännische Sachen, aber nichts, was irgendwie in eine kreative Richtung geht. Und das fand ich auch so eigenartig, dass ich so komplett aus der Art schlage. Vielleicht kommt das in Familien vor, das weiß ich natürlich nicht, aber das ist mir da irgendwie aufgefallen. Und auch, dass es teilweise, sieht man bei ganz vielen, eine ganz klare Familienzugehörigkeit, allein vom Aussehen, nur halt, bei mir oder ich sehe es nicht so. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Natürlich, drauf angesprochen, haben alle gesagt, nein, nein, du gehörst hier zu uns, wie alle anderen auch. Und ich so, das ist nicht das, was ich gefragt habe.
Also, gut zu wissen, I guess.
Ja.
Oh man, oh okay. Aber du, also das, weil du meinst, du denkst, du gehörst nicht dazu oder sowas, du, hast mal offen erzählt über deine Gesichtsblindheit. Möchtest du darüber reden? Oder
ja, da kann ich drüber reden.
Okay. Vielleicht. Weil, wenn du dann die Gesichter siehst, I mean, wenn du es nicht erkennst, weißt du dann wirklich, ob du dazu gehörst? Oder wie ist es so, dein eigenes Gesicht zu sehen? Erkennst du dich selber? Wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus? Vielleicht magst du ja mal erklären, was Gesichtsblindheit überhaupt ist.
Also Gesichtsblindheit ist, dass man schon Gesichter erkennt. Also ich sehe zwei Augen, eine Nase und einen Mund und erkenne ein Gesicht. Aber ich kann dann so ein Gesicht nicht wiedererkennen und zuordnen zu einer Erinnerung an eine Person beispielsweise. Das geht gut, wenn ich oft mit Leuten zusammenarbeite und ich die halt regelmäßig irgendwie sehe und irgendwie auch noch andere Sachen mit denen verbinde, dann geht es immer besser. Gesichtsblindheit oder auch das Gegenteil, so ein Super-Recognizer, das ist halt so ein breites Spektrum. Es ist jetzt nicht so was Digitales, was du entweder hast oder nicht hast. Es gibt da verschiedene Ausprägungen.
Ja, also mein Freund hat es nämlich auch. Der hat so, also ich beschreibe das dann so, als ich habe einen großen Schrank mit ganz vielen kleinen Schubladen und da sind Menschen drin und er halt eine Schublade, wo dann eben sehr viele so, das ist jemand, der einen Bart hat. Okay, der kommt in die Schublade mit Leuten, die einen Bart haben. Ja. Hoffentlich kann ich die differenzieren irgendwann, weil und dann ist der Bart irgendwann ab und dann erkennt er die Person schon nicht wieder oder hat Schwierigkeiten.
Also ich hatte total Schwierigkeiten zum Beispiel bei Herr der Ringe.
Die haben alle lange Haare, so ein bisschen Stoppelbart und.
Die haben alle lange Haare und Bart und es war fürchterlich. Ich wusste nicht, haben wir den jetzt schon gesehen? Wer ist das? Was macht der? Und das war wirklich krass. Oder auch, keine Ahnung, wenn ich so einen Tatort gucke, muss ich immer kurz fragen, haben wir jetzt den schon mal gesehen oder ist der neu? Vor allem, wenn die vielleicht in einer etwas anderen Beleuchtung sind und ich das einfach nicht zusammenkriege, weil vielleicht die Schatten im Gesicht anders sind. Und das ist total, total krass. Und ich dachte früher immer, dass ich vielleicht entgegen meiner Erwartung doch einfach super arrogant bin und kein Interesse an Menschen habe, an anderen. Und mich deshalb einfach nicht erinnern kann an bestimmte Gesichter. Und erst als wir dieses Video gemacht haben über Prosopagnosie, so heißt das als Fachbegriff, war mir klar, nee, das ist nicht mein Desinteresse. Es ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die können das nicht erkennen. Und die geben sich Mühe und versuchen, das irgendwie zu machen. Aber es klappt mal weniger gut und mal ein bisschen besser. Und so ist es bei mir auch. Also ich habe gute Tage. Und wenn ich mich super konzentriere und mir Sachen auch aufschreibe, dann geht es besser, als wenn ich an einem normalen Arbeitstag dann, keine Ahnung, im Studio stehe und 15 neue Leute zu mir kommen und sich mir vorstellen, sagen, ja, hallo, ich mache heute das und das, das überfordert mich total. Und da habe ich natürlich den besten Beruf.
Ich glaube, das würde aber jeden überfordern, wenn man 15 neue Leute trifft. Ja. Aber witzig, dass dir das erst, sag mal, so spät im Leben aufgefallen ist, dass du dann so krass lange damit irgendwie gelebt hast eigentlich. Und dass deine Psyche auch umgeformt hast, dass du denkst, du bist arrogant.
Ich dachte halt, das ist normal, dass es jedem so geht. Und das ist ja das Problem, oder nicht Problem, aber das ist ja das Interessante. Man ist ja für sich selbst immer das Zentrum des Universums. Das ist einfach so. Und alles, was du erlebst, oder alles, was ich erlebe, davon gehe ich ja meistens aus, das ist so der Standard. Und so ist es bei allen anderen Menschen auch. Und es braucht einfach irgendwie eine Zeit einfach zu verstehen, nee, das ist bei alle Menschen sind anders und erleben die Welt anders und nehmen Sachen anders wahr als ich. Und das gehörte mit dazu. Und das Lustige ist, bei dem Video kam auch raus, dass es, also Prosopagnosie ist vererbbar. Und da kam auch raus, wenn du eine ganz extreme Form hast und das an deine Kinder weitergibst, dann kann es passieren, dass du dein Kind von der Schule abholen willst, du dein Kind nicht erkennst und dein Kind dich nicht erkennt und du plötzlich mit einem anderen Kind im Auto bist und das nach Hause fährst. Deshalb muss man sich immer,
oh no.
Ich bin der mit der pinkfarbenen Mütze. Merkt ihr das?
Oh ja. Yeah. Ja, das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen. Wie gehst du damit um? Gibst du Tipps und Tricks, die vielleicht für Leute hast, die das auch haben oder nur wenig ausgeprägt haben? Wie kann man Gesichter erkennen? Aber ja, pinke Mütze ist, glaube ich, schon eine sehr gute Methode.
Ja, also es ist wirklich so, seitdem wir einen Hund haben, geht es einfacher. Ich kann im Park die Leute viel besser wiedererkennen an deren Hunden. Also ich sehe, das ist die mit dem Dackel. Die kenne ich. Und,
du kannst Hundegesichter besser scannen als Menschengesichter.
Ja, das ist irgendwie seltsam. Und
Menschen müssten Fell haben, dass du dann so verschiedene Flecken oder sowas hast. Ach, das ist die mit dem weißen Patch oder sowas.
Wäre hilfreich. Man muss sich halt so kleine Eselsbrücken machen, dann geht es.
Cool. Ich meine, nicht cool, aber ich finde es witzig, dass das etwas ist, was du hast. Und das macht dich ja wieder dann zu etwas Unperfektem irgendwie, aber gleichzeitig menschlich.
Ja, Danke.
Komm, mach mal wieder eine random Frage.
Ja. Soll ich dich mal was fragen?
Sure. Shoot it.
Na toll, jetzt posaune ich hier so raus, sollte ich was fragen und es fällt mir nichts ein.
Ey, pass auf, das ist, weil mein Freund auch nämlich ein bisschen weird ist. Hast du einen Lieblingslöffel? Und wenn ja, wie ist seine Beschaffenheit? Das ist sehr wichtig. Das ist etwas, was unsere Liebe definiert.
Ja, ich habe tatsächlich Lieblingslöffel.
Gut, dann verstehen wir uns.
Also wir haben verschiedene so mittelgroße Löffel für, die sind irgendwie immer zusammengekommen, keine Ahnung von woher. Und mit denen esse ich gerne Joghurt oder sowas. Die haben genau die richtige Größe. Die sind nicht so groß wie Suppenlöffel, aber auch nicht so klein wie Kaffeelöffel, sondern mundgroß.
Medium.
Perfekt.
Ja, ja.
Und da gibt es aber auch spezielle Formen irgendwie. Also die Form muss so sein, dass sie gut in den Mund reinkommt, breit genug ist, dass da ordentlich was drauf passt, aber am Stiel muss der Löffel so ganz schmal zusammenlaufen, damit man mit geschlossenem Mund einfach den Löffel so rausziehen kann und alles, was auf dem Löffel drauf ist, im Mund drin bleibt, ohne dass es so wegspritzt. Und das ist wirklich, das können nicht alle Löffel. Und dann muss der Griff auch noch haptisch so sein, dass er sich gut anfühlt.
Ja, es muss eine Schwere haben, eine gewisse, so eine gut in der Hand liegen.
Die Balance muss gut sein. Also es muss so sein, dass da das Gleichgewicht einfach gut ist. Und die Struktur darf nicht zu glatt sein, aber auch nicht zu rau. Ich hasse diese Holzlöffel, die man manchmal...
God damn it.
Die man manchmal so...
Endlich, sag's mal jemand.
Keine Ahnung, bei Haferkater oder so bekommt. Die sind fürchterlich. Wenn du damit was isst, dann denkst du, wieso kann ich den nicht rausziehen? Der bleibt irgendwie so kleben. Und dann,
allein der Gedanke daran, es im Mund zu haben, ist furchtbar.
Und dann habe ich immer Angst vor Splittern natürlich. Also ist ja Holz. Und ich habe einmal ein ganz fürchterliches Erlebnis gehabt mit einem Splitter. Wir waren in so einem Ferienhaus von Freunden. Und das hatte einen Garten und ein Gartentor. Und das Gartentor war so, dass es eigentlich kein richtiges Schloss hatte. Es hatte nur so eine Art Riegel, der über den Rahmenpfosten ging und eben die Türseite. Und diesen Riegel musste man eben so hochschieben und dann konnte man das aufmachen. Und ich habe immer so schwungvoll den Riegel so hochgeschoben.
Ah, oh Gott, ich weiß schon, was passiert ist.
Hab einmal mir einen Splitter unter den Fingernagel beim Hochziehen. Ich habe so laut gebrüllt. Der guckte nur so ein 2, 3, vielleicht einen halben Zentimeter raus. Und ich konnte den einigermaßen gut packen und habe den dann rausgezogen. Und der ging ungelogen durch den ganzen Nagel. Also der war bestimmt 1,5 Zentimeter lang. Das war, seitdem habe ich ein ganz besonderes Verhältnis zu Holzsplittern.
Oh Gott.
Ja.
Sehr schön. Oh Gott, ich muss meine eigenen Finger anfassen, um kurz das, was auch immer dieses Gefühl ist, loszuwerden.
Ja, schlimm ist das. Und deshalb mag ich diese Holzlöffel nicht. Und deshalb sind Löffel einfach super wichtig. Wie sieht denn dein perfekter Löffel aus?
Ich könnte ihn herholen. Aber er ist auch Mediumgröße. Ich mag gerne Suppenlöffel. Also ich mag so, wenn sie einmal schwer in der Hand liegen, dann nach quasi der Stiel nach hinten ein bisschen größer wird. Ja. Es muss alles sehr gut abgerundet sein. Und ich hasse es, wenn die so blechern gebürstet sind. Also ich habe mir irgendwann mal so einen Löffel gekauft, weil er bunt war, aber der war so scheiße, es hatte so ein ekliges Mundgefühl, einfach weil so dieser bunte Bedruck oder sowas drauf war und es muss halt sehr schön abgerundet sein. Es muss einfach so in den Mund reingleiten und es muss auch so eine gewisse, also da muss schon was raufpassen, es muss eine Kuhle drin sein.
Ja.
So. Also schwer und nicht gebürstet, sondern rund und Metallen auf jeden Fall, nicht Holz, ich hasse Holz und keine raue Oberfläche, sondern glatte Oberfläche.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ach so, ganz wichtig, bei dem Löffel, der mein Lieblingslöffel ist lustigerweise eine Maus im Griff eingraviert.
Au,
ja.
Au.
Keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt, aber...
Ich habe auch irgendwelche Löffel, wo so random irgendwas draufsteht oder irgendwelche Eingravierungen so, Dankeschön, dass Sie das und das benutzt haben oder irgendwie Krankenhaus sowieso, wo man denkt, wieso, ich war nie in so einem Krankenhaus, wieso habe ich diesen Löffel, wo ist der her? Manchmal auch so random Lieblingssachen, wo man keine Ahnung hat, warum habe ich den jetzt? Vielleicht habe ich den irgendwo mal mitgehen lassen oder von irgendwem bekommen und dann ist er immer bei mir geblieben. Ich find's toll. Das ist bis jetzt mein Lieblingsthema. wir mal wieder zurück zum Thema kommen, ein bisschen ernstere Sachen, obwohl eigentlich nicht. Du hast super viele Dinge getan. Ich habe ein Dossier bekommen mit all den Sachen, mit all den Auszeichnungen, die du bekommen hast.
Oh Gott.
Und habe gedacht, holy shit, mein Leben ist so fucking langweilig im Gegensatz zu seinem.
Das denke ich aber auch immer, ehrlich gesagt. Wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, denke ich, oh, die haben so viele tolle Sachen. Was habe ich eigentlich? Ich glaube, das gehört mit dazu.
Gibt es denn eigentlich Sachen, wo du sagst, das wünsche ich mir noch in meinem Leben oder das steht auf meiner Bucketlist? Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Und es muss nicht unbedingt beruflich sein, sondern generell irgendwas. Manche Leute sagen ja, oh, ich will noch einen Baum pflanzen oder ich will einmal Nordlichter sehen oder.
Ich möchte einmal alles erledigt haben.
Mhm.
Also einmal
okay.
So. Ich weiß auch nicht.
Ist alles aufräumen. Einfach mal, das ist überhaupt ein ich möchte mal 100% sauberes Haus haben.
Oh, das finde
einfach
ich super.
Die Wäsche ist erledigt, das Geschirr ist gespült, ist durchgesaugt.
Ich möchte.
Haustiere sind poliert.
Ich möchte, dass ich einmal erlebe, dass alle meine Sachen einen eigenen Ort haben, dass alles aufgeräumt ist. Ich bin voll der Chaos-Typ. Es ist richtig fürchterlich. Mir macht es nichts aus, aber dem Rest der Familie macht es schon was aus. Deshalb bekomme ich immer so meine eigenen Zimmer zugewiesen. Geh dahin, da kannst du machen, was du willst. Aber den Rest lässt du in Ruhe. So ungefähr. Und es macht mir einerseits nichts aus, andererseits finde ich es aber schon echt super, wenn alles so picobello ist. Ich finde es ganz fantastisch, wie Leute in Wohnungen leben, wo nichts rumfliegt. Das finde ich einfach toll. Das würde ich auch gern können. Aber ich kann es irgendwie nicht.
Aber das ist so unwirklich. Manchmal, wenn man so bei Freunden zu Besuch ist und denkt, ihr habt ein Haus, ihr habt so eine große Wohnung, ihr habt 5 Katzen. Wie kann es sein, dass hier der Boden so sauber ist, wenn ich nur ich habe ein Haustier.
Was hast du für ein Haustier?
Ich habe zwei Rennmäuse, die da hinten.
Ach ja, stimmt. Das hast du mal erzählt.
Käfig sind. Genau. Und eine ist neulich ausgebüxt und ist dann hier auf dem Boden rumgelaufen und hat direkt Chaos veranstaltet und Kabel angebissen und irgendwo hingepiescht, wo ich dann einen kleinen Pipifleck noch wegmachen muss am Boden und sowas. Das ist Chaos. Und ich bewundere immer Leute, die einfach so ihr Leben voll unter Kontrolle haben. Alles ist geordnet, alles ist sauber. Und ja, man weiß nicht, irgendwie, ich finde es schön, dass du sagst, du lebst gerne im Chaos und du hättest es auch gerne, weil es fühlt sich zwar schon gut an, in der Ordnung zu sein, aber irgendwie macht man dann ja doch wieder was, dass es durcheinander ist oder man hat schon wieder eine Idee und ein kleines Projektchen und,
ja, und ich finde auch,
räumt es nicht weg.
Aufräumen ist manchmal so nutzlos. Es kostet so viel Zeit, Sachen wieder weg. Das heißt, das kostet nicht so viel Zeit. Ich glaube, Leute hassen mich jetzt dafür, dass ich sowas sage.
Es maximal ist 2 Minuten.
Es ist so einfach, Sachen wieder dahin zu räumen, wo sie hingehören. Mach das doch einfach.
Das muss ich mir immer sagen. Und am Ende bin ich auch froh, wenn ich es mache. Aber ich hole es ja sowieso wieder raus.
Und ich weiß auch, dass es sinnvoll ist. Aber lustigerweise, wenn ich Sachen wegräume und wirklich eine Zeit lang versuche, ordentlich zu sein, ich finde nichts wieder. Wenn ich aber Sachen sozusagen überall liegen lasse, dann weiß ich ganz genau, wo alles ist. Und kann dir sofort sagen, ja, der Stift ist hinten in dem Stapel, unter dem Papier, da wo die ganzen Folien sind. Sowas weiß ich einfach. Und irgendwie, wenn ich es aber ordentlich wegräume, wenn ich dann die Stifte da einräume, wo die Stifte eigentlich sein sollten, finde ich es nicht wieder. Das ist total verrückt. Bescheuert
es
eigentlich.
Ist dein System, nach dem du sortierst. Hast du ein System, nach dem du vorgehst, was dein Chaos quasi für dich kein Hindernis darstellen lässt? Andere Leute werden wahrscheinlich irgendwas sehen und denken, oh Gott, da finde ich nichts wieder. Aber man selber sieht sein eigenes Chaos und es hat ein System. Da ist Ordnung darin, aber die nur für dein eigenes Gehirn
funktioniert. Ich glaube nicht, dass Ordnung da ist. Ich glaube wirklich, dass es einfach Unordnung ist. Aber ich glaube, dass ich mich sehr gut an die Sachen erinnern kann, wo ich was hingelegt habe. Und vielleicht ist es so eine Art Gedächtnistraining, was ich ganz unbewusst mache. So wie andere Leute Sudokus lösen oder Kreuzworträtsel machen, um hier oben fit zu bleiben, mache ich einfach Chaos.
Ja, dass du jeden Tag echt lange nachdenken musst. Fuck, wo habe ich jetzt meinen Stift hingetan?
Das ist mein Gedächtnistraining. Seltsam.
Ja. Aber würdest du sagen, dass du generell ein unordentlicher Mensch bist oder ein verplanter Mensch? Gibt es irgendwie.
Also, nee, ich bin.
Ein Plan, nach dem du dein Leben lebst?
Ich bin in meinem Kopf total strukturiert. Also wirklich unglaublich strukturiert, glaube ich zumindest. Es ist so, dass ich zum Beispiel, ich kann ganz schnell anderen Leuten verzeihen. Ich bin überhaupt nicht nachtragend, weil ich es irgendwie relativ leicht für mich schaffe, im Grunde so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, das ist jetzt vielleicht doof gelaufen, aber wenn man ehrlich ist, ist es auch kein Weltuntergang. Und da muss ich jetzt nicht nachtragend sein. Und ich kann so diese Gefühle, die ich manchmal vielleicht habe, sehr gut ja, in so Abteilungen stecken, ohne dass ich die aber vernachlässige oder ignoriere, die Gefühle. Die sind da, aber ich kann die angucken, ohne es zu bewerten und ohne dass die mich so total runterziehen. Es gibt auch natürlich so Momente, aber ich schaffe es relativ schnell, dann da rauszukommen und irgendwie so, das nenne ich Struktur, wieder so in so ein Fahrwasser zu kommen, wo ich sage, okay, das, ehrlich gesagt, ist es jetzt alles nicht so dramatisch, wie es sich im ersten Moment angefühlt hat. Und gleichzeitig, also wenn ich die Kamera jetzt hier rumführen würde, du würdest denken, okay, hallo, Messi Hauptbahnhof. Das ist einfach schlimm.
Deswegen habe ich hier meinen Schallabsorber. Wenn du sehen würdest, was dahinter ist.
Ja,
es ist. Das ist gar nicht für den Ton. Das ist, damit ich nicht aufräumen muss.
Für die Optik. Und das ist ganz lustig. Ich brauche das im Außen überhaupt nicht. Ich finde das ganz angenehm, als würde dieses äußere Chaos das Gegengewicht zu meiner inneren Aufgeräumtheit sein. Lustigerweise im Computer, mein Computerschreibtisch ist super aufgeräumt, da ist nichts.
Meine auch. Wonach sortierst du deine Dateien? Wenn du jetzt Musik oder Bilder hast, was ist dein Ordnungssystem?
Ehrlich gesagt, pack alles in einen Ordner und such einfach.
Das ist gar nicht Ordnung. Das ist gelogen.
Aber ich habe keine Icons auf meinem Schreibtisch oder so. Das ist alles, das packe ich alles immer weg. Oder besser gesagt, ich blende den Schreibtisch einfach aus. Weil okay, da mag ich's, ich mag es, wenn ich schreibe, wenn mein Computer so ganz minimalistisch ist. Wenn nichts da ist, was mich irgendwie ablenkt. Das finde ich immer schön.
Ja, ich finde es schlimm, wenn Leute Desktop vollgeklatscht haben. Und dann grausam. Sind da auch Bilder oder irgendwelche Dateien. So, tu es bitte in einen Ordner, der Bilder heißt. Einfach, mach eine gewisse Ordnerstruktur. Und dann ordne den Ordner in andere Ordner rein. Ich liebe es, Unterordner zu haben.
Ich auch. Und ich sagte immer, wusstest du eigentlich, dass jedes Icon auf deinem Desktop ungefähr so viel Speicher braucht, als wäre das ein offenes Fenster? Und wenn du jetzt 1000 Icons auf deinem Desktop, dann sind es 1000 offene Fenster. Kein Wunder, dass du denkst, du brauchst einen neuen Computer.
Und jedes Mal, wenn du es anmachst, ja genau, wird es immer wieder alles neu geladen. So. Und du wunderst dich, warum es so lange dauert, bis es endlich anspringt.
Ja.
Dann erübrigt sich ja meine Frage.
Welche?
Ob du Pläne oder Listen machst oder generell Dinge in deinem Leben planst. Das ist ja eigentlich schon das, was du gesagt hast, dass so.
Und das hat mir eine Zeit lang hat mich das echt fertig gemacht, dass ich keinen Plan habe. Das war vor allem so nach dem Abitur. Freunde von mir, die wussten genau, was sie jetzt machen. Die wussten, ich gehe jetzt zur Bundeswehr und dann mache ich so Berufsakademie und dann fange ich in einem Konzern als Ingenieur an. Und das war so, ich dachte, wow, ich wünschte, ich wüsste, was ich mit meinem Leben machen soll. Das hat mich total fertig gemacht. Und ich wusste nie, was ich machen wollte oder sollte. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Wenn mich Leute fragen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Da lache ich immer. Ich weiß nicht mal, wo ich mich übermorgen sehe.
Ja.
Und irgendwann habe ich einen Artikel gelesen in irgendeiner Wissenschaftszeitschrift, der war betitelt mit Celebrate Your Lack of Plan. Und das fand ich super. Das war so wie so ein Lebensmotto. Es gab Studien, wo die rausfinden wollten, wer erfolgreicher ist im Leben. Leute, die sich einen Plan machen oder Leute, die keinen Plan haben. Das ist natürlich immer so die Frage, wie misst man Erfolg? Aber jedenfalls das Ergebnis dieser Studien war, die Menschen, die einen Plan haben, die entwickeln so eine Art Tunnelblick. Die haben immer so das Ziel vor Augen. Das will ich erreichen bis zu dem und dem Zeitpunkt. Und dieser Tunnelblick verhindert, dass sie einfach den Blick schweifen lassen und gucken, was sich so links und rechts vielleicht noch so vom Weg ergibt. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die keinen Plan haben, die nicht so genau wissen, wo sie hinwollen, Natürlich gucken die sich die ganze Zeit um und schauen, okay, was gibt es denn jetzt hier für Möglichkeiten? Und die sind am Ende durch diese ganzen Möglichkeiten, die sie wahrnehmen und vielleicht auch ergreifen, irgendwie ausgefüllter oder erfolgreicher als die, die diesen Tunnelblick haben. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das hat mich so ein bisschen versöhnt mit meiner Planlosigkeit.
Das tut mir gerade so gut, das zu hören von dir, weil man irgendwie, also man blickt ja schon zu dir auf, oder ich zumindest, und denkt dann so, oh mein Gott, der hat so viel erlebt und irgendwie, so weit werde ich niemals in meinem Leben kommen, aber zu wissen, dass du nicht den Plan hattest, das zu tun, sondern einfach so, ja, ist halt passiert, ne?
Es ist alles Zufall gewesen.
Das gibt mir irgendwie Hoffnung, dass es zufällig mir auch passieren könnte.
Ja.
Oder halt, dass man einfach den Weg genießt. Manche Leute besteigen ja Mount Everest oder sowas und trainieren ganz viel dafür und sterben auf dem Weg. Anstatt zu sagen, ich gehe jetzt einfach los, weil ich gehen mag. Und vielleicht komme ich dann zufällig auf den Mount Everest. Das kann ja mal passieren.
Ja. Und alles, was ich mache, also ich wollte nie zum Fernsehen. Ich wollte niemals vor der Kamera was machen, weil ich war eigentlich... Eigentlich gehöre ich eher so zu den introvertierten Leuten.
Ich auch.
Also wenn du zum Beispiel Leute in meiner Schulzeit fragen würdest, könntest du dir vorstellen, dass Ralf jemals im Fernsehen arbeitet, hätten die wahrscheinlich gelacht. Nein, der niemals. Das war, ist total artfremd eigentlich und wollte ich also nie. Und trotzdem bin ich irgendwie da gelandet und es macht mir Spaß und ich habe irgendwie eine gute Zeit dabei. Und es war aber Zufall, dass ich da gelandet bin, weil ich einen neuen Job brauchte und da hatte sich gerade irgendwas ergeben. Und dann habe ich gesagt, ja komm, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, bleibe ich lieber hier in der Firma und mache eben das vor der Kamera. Es guckt sowieso keiner, es ist auch egal, was ich mache. Und so lief das dann. Und dann kam ich von einem zum anderen, bin immer so weitergerutscht und es war aber niemals geplant.
So ging es mir aber auch. Wenn ich irgendwie damals eine E-Mail nicht beantwortet hätte, dann würde ich heute nicht das machen, was ich mache. Wenn ich damals nicht eine E-Mail vom Hessischen Rundfunk, von UFM, vom Jugendradio beantwortet hätte, die gefragt haben, hey, möchtest du irgendwie Game-Reviews für uns machen? Hätte ich nicht angefangen, mich selber zu filmen beim irgendwie Spiele spielen und YouTube-Videos und der ganze Kram und irgendwelche Sendungen im Fernsehen und jetzt Funk und sowas. Also das war nie ein Plan von mir. Deswegen zu wissen, dass du auch keinen Plan hattest, erfüllt mich gerade sehr mit Freude. Und ich denke, das wird auch vielen anderen Leuten irgendwie gut tun, das zu hören, dass keinen Plan zu haben eigentlich was Gutes ist, weil man dann den Weg genießen kann.
Ja.
Und irgendwie geht's ja schon weiter, ne? Also
genau.
Hauptsache ist, ja,
und
mach
du merkst,
deinen Scheiß.
Und du merkst irgendwann, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Also das habe ich irgendwann gemerkt, dass erstens natürlich ich mir bestimmte Fähigkeiten in der ganzen Zeit angeeignet habe und auch so eine Art Selbstvertrauen bekommen habe durch die Sachen, die ich gemacht habe, weil ich einfach Glück hatte. Und dadurch habe ich das Gefühl bekommen, okay, wenn jetzt alle Stricke reißen und ich da nichts mehr machen werde beim Fernsehen oder so, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie doch was anderes auch hinbekommen würde. Und das allein gibt einem dann schon so eine Sicherheit. Und das kommt aber auch erst so mit den Jahren. Und ich habe ja gerade eben von den Freunden von mir erzählt, die so ganz klar wussten, was sie alles machen wollten in ihrem Leben. Und die dann auch tatsächlich so eine Festanstellung bekommen haben. Und ich immer so von einem Staffelvertrag zum nächsten, einem Produktionsvertrag zum nächsten mich durchgeschleppt habe und nicht wusste, was ich in 2 Jahren vielleicht mache. Und habe mich dann daran gewöhnt, dass es immer irgendwie so weitergeht und dass immer so eine Unsicherheit dabei sein wird. Und bei den anderen, die eben so dieses durchgeplante Leben hatten, für die es sehr wichtig war, dass sie eben auch diese Planungssicherheit haben und Festanstellung, bei denen ist mittlerweile so, in großen Konzernen ist das alles gar nicht mehr so sicher, ob du in 2 Jahren da noch einen Job hast oder wenn, ob das eine Position ist, für die du da dich beworben hast, weil das dir Spaß gemacht hat oder vielleicht was ganz anderes ist, was dich überhaupt nicht mehr ausfüllt. Das heißt, die haben jetzt mit dieser Unsicherheit zu kämpfen, an die ich mich schon jahrelang gewöhnt habe. Und das ist auch krass zu sehen, weil je älter du wirst, desto unflexibler wirst du natürlich auch, weil du Verpflichtungen hast oder weil, Kinder oder junge Menschen sind einfach sehr viel anpassungsfähiger an neue Situationen als ältere Menschen. meistens.
Mhm. Ja, da ist die Angst dann, glaube ich, auch nicht da. Wenn man sich erstmal, wenn man so die Sicherheit hat oder sich irgendwo festgesetzt hat, so geht mir das auch. Ich mache jetzt ja den Job auch schon seit mehr als 10 Jahren. Aber es ist immer so eine gewisse Unsicherheit. Oder mein Vertrag geht auch nur ein halbes Jahr und dann mal gucken.
Ja.
Also, aber dieses Mal gucken ist eine Befreiung. Also es ist ja, ich könnte dann was völlig anderes machen. Es liegt dann am Ende bei mir. Also dadurch, dass die Leute dann immer noch sagen, nach einem halben Jahr, nö, mach mal weiter. Das ist ja dann jedes Mal wieder ein, ja, ist cool und nicht ein, oh, ich habe jetzt 20 Jahre Festanstellung. Ne, jetzt habt ihr mich am Sack, jetzt habt ihr mich am Arsch. Das ist ja eine Bestätigung.
Ja, und es gibt ja irgendwie nichts Schlimmeres, als wenn du, weiß nicht, ganz früh Abi machst und dann vielleicht studierst oder eine Berufsausbildung und mit 23 den Job hast, den du bis zur Rente machst und im schlimmsten Fall mit 30 stirbst, aber erst mit 80 begraben wirst. Das ist irgendwie auch keine schöne Vorstellung, dass man dann so, ja, 50 Jahre vor sich hin vegetiert.
Das könnte anderen Leuten gefallen. Es gibt Leute, die ich kenne, die sagen, so, jetzt habe ich meine Schäfchen in den Stall gebracht, ab jetzt muss ich mich nicht mehr ändern. Und das ist auch okay. Auch manchmal ist ein langweiliges Leben auch absolut lebenswert, wenn man danach nach Hause geht und sagt, so, 16 Uhr, Arbeitstag vorbei, ab jetzt
auf jeden Fall
lebe ich.
Und das ist ja das Schöne, manche Leute finden Mathe super, andere stehen eher auf Deutsch und wieder andere finden Philosophie geil. Und jeder Mensch hat da so andere Vorlieben und das finde ich auch völlig okay. Es wäre nur nicht meins.
Ja, aber ein ungeplantes Leben ist genauso lebenswert wie ein geplantes Leben.
Schön gesagt.
Gut, jetzt kommen wir zu einer tollen Entweder-Oder-Runde. Hast du Lust dazu?
Ich habe sehr viel Lust zu der Entweder-Oder-Runde.
Gut, dann lese, ich meine, dann sage ich jetzt mal spontan die Fragen. Sesamstraße oder Sendung mit der Maus?
Als Kind auf jeden Fall Sesamstraße. Jetzt als Erwachsener natürlich Sendung mit der Maus, aber mein Herz schlägt immer noch für die Sesamstraße. Wusstest du übrigens, dass ich sehr gut befreundet bin mit Bert aus der Sesamstraße?
What?
Ja.
Krass.
Es war mein Nachbar und dann sind wir halt umgezogen.
No!
Und wir sind immer noch, es ist einfach total lustig, sehr, sehr schön und macht total Spaß. Diese Figuren sind einfach großartig. Ich war mal in der Sesamstraße und durfte mit Grobi ein Experiment machen. Das ist einfach toll.
Das ist dann auch wieder dieses wohlige Gefühl, was man dann hat.
Ja.
Dieses, oh man, Kindheitserinnerung. Ja. Aber ich glaube, Sendung mit der Maus finde ich ein bisschen besser. Ich glaube, Sesamstraße hat man so wirklich als sehr junges Kind geguckt und dann, ja, Sendung mit der Maus war schon so ein bisschen cooler. Ne?
Du hast schon ein bisschen was von der Welt verstanden.
Genau, ja.
Monster gibt es gar nicht. Und große Vögel, hier.
Okay, nächste Frage. Total spontan geantwortet. Worüber sprichst du lieber in Interviews? Über deinen eigentlichen Namen oder deinen Geburtsort? Analoges Zwinker-Emoji.
Über meinen eigentlichen Namen. Den finde ich sehr viel interessanter.
Das ist ein sehr langer Name, ne? Ich kann ihn jetzt nicht wiedergeben.
Herzglitzer, Ralfonus, Elvis Maria Kaspers. Meine Eltern waren Hippies.
Mhm.
Und Mozart-Fans.
Herzglitzer?
Mhm.
Aber das ist süß.
Ja.
Und ja, es ist wirklich so, Ralf heißt gar nicht nur Ralf. Er hat all diese Vornamen. Wie er schon sagt, seine Eltern waren Hippies und sind damals auf die südostasiatische Insel Borneo ausgewandert, um sich bei einem Auswilderungsprojekt für Orang-Utans zu beteiligen. Borneo ist vor allem für seine Strände und den alten Urwald mit großer biologischer Vielfalt bekannt. Ralf wurde dort geboren und hat seine ersten Lebensjahre quasi im Dschungel verbracht, bevor die Familie wenige Jahre später wieder zurück nach Deutschland gezogen ist. Aber deshalb wird er in Interviews sehr oft darauf angesprochen und eben auch auf seinen außergewöhnlichen Namen. Aber den muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Herzglitzer Ralfonus Elvis Maria Kaspers. Steht das auch in deinem Perso?
Ja.
Krass. Muss man da so ein extra Perso beantragen? Das ist so ganz viel. Wie viele Namen kann man überhaupt haben?
Ich glaube, wenn du adlig bist, kannst du so viele Namen haben, wie du willst.
Ja, muss man dann so einen extra großen bestellen oder so, dass dann die
ganzen. Es gibt die zum Ausklappen. Und einmal hatten wir auch, habe ich es tatsächlich geschafft, im Abspann bei Wissen macht A meinen richtigen Namen unterzubringen. Das war sehr schön. Hat sich auch meine Familie sehr gefreut.
Mhm. Ach so, das ist dann so dieses Laufband, was genau. Am Ende immer ist. So, und dann einfach nur dein Name.
Herzlich.
Tut mir leid, heute. Genau. Wie gehst du damit um? Ist es so, ist es was also du Leuten gerne erzählst, dass du so heißt? Also nee. Ich meine, das wird ja, würde nämlich sagen, so, dass es dann irgendwie schon awkward Momente gibt oder so stellt man sich halt nicht vor, ne?
Genau, beim neuen Job. Guten Tag, mein Name ist Herzglitzer. Sie können mich jederzeit anrufen. Nee, das halte ich meistens für mich. Es sei denn, ergibt sich eine schöne Gelegenheit. Wo man das Eis brechen muss, dann ist sowas immer gut.
Neu oder gebraucht?
Neu. Ich bin fürchterlich.
Oh. Ja. Nicht Secondhand oder sowas?
Oh, ich hasse Secondhand.
Echt? Okay.
Also nicht hasse, aber ich muss immer denken, hole ich mir jetzt Bettwanzen in meine Wohnung, wenn ich diesen Secondhand-Parker mit nach Hause nehme? Oder ist der sauber genug? Ich meine, ich habe einen Parker, mir mal für 20 Mark, der ist so alt, habe ich mir im Secondhand-Laden gekauft. Der ist super, der hält immer noch, der ist einfach unkaputtbar. Aber im Großen und Ganzen mag ich gerne neue Sachen. Ich mag den Geruch von neuen Sachen viel lieber als den Geruch von gebrauchten Sachen. Aber ich versuche neue Sachen zu kaufen, bei denen ich weiß, dass die lange halten, dass ich die nicht ständig wegwerfen und neu kaufen muss. Das hasse ich. Also ich hasse wegwerfen und neu kaufen. Wenn neu, dann richtig so neu, dass es, ich bin jetzt so langsam im Alter, wo man sich überlegt, ob das jetzt das letzte Hemd sein wird, das ich kaufe?
So. Ich hasse es, wenn ich Dinge neu kaufen will, aber die alten Sachen noch gut sind und dann schmeiße ich sie aber nicht weg. Das ist mein Problem. Dann habe ich im Keller drei Toaster, aber will doch den neuen. Aber vielleicht will ich mir ja mal im Keller einen Toast machen, I don't know, ich tue den einfach dahin.
Oder Gäste kommen und man braucht irgendwie 6 Toast auf einmal. Das kann ja auch passieren.
Ja. Das kann passieren. wird alles gerade eher besser oder eher schlimmer? Was für eine bedrückende Frage. Wer hat sich die denn ausgedacht? Belly.
Wow, das ist aber echt eine harte Frage.
Du musst sie nicht beantworten.
Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir als Europäer und so westzentrierte, eurozentristische Menschen hatten wir wahrscheinlich einen ganz, ganz guten Lauf für uns aus unserer Perspektive gesehen. Und das war eine sehr komfortable Zeit. Und ich glaube, es kommt jetzt eine Zeit, wo es vielleicht auch für andere Menschen vielleicht etwas komfortabler werden sollte. Und das bedeutet, dass für diejenigen, die bisher sich so zurückgelehnt haben und alles irgendwie so ganz cool fanden, die müssen sich jetzt vielleicht ein bisschen umsortieren. Und das wird unbequem. Und am Ende hoffe ich aber, dass es für uns alle besser wird.
Wo fühlst du dich wohler? Zu Hause oder unterwegs?
Eigentlich zu Hause. Aber es kommt auf die Stimmung an. Also manchmal bin ich so in Abenteuer-Modus. Und dann finde ich es auch unterwegs ganz gut. Aber eigentlich bin ich ein Stubenhocker und bin gern zu Hause. Ich finde es super zu Hause.
Eine schöne Insider-Frage. Lassie hatte viele Freunde oder diese Brezeln machen mich sehr durstig?
Beides valide Adressen.
Ja, ne?
Wenn du mich erreichen möchtest.
Das fand ich sehr cool. Das wusste ich gar nicht. Aber so, das ist so. Du kannst es ja mal vielleicht selber erklären, was diese Frage auf sich hat, oder?
Also, oft wird man ja gefragt, kannst du mir mal deine E-Mail-Adresse geben? Und man weiß ja nie, wo die Sachen landen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir einfach Adressen, weil es ja meine Domain ist, kann ich ja alles machen, die schön lang sind und die, wenn die dann irgendwie verbrannt sind, weil nur noch Spam reinkommt, ändere ich die halt. Und Lassie hatte viele Freunde, war eine, weil das irgendwie so nett ist. Und diese Brezeln machen mich sehr durstig, ist ein Seinfeld-Zitat, fällt mir dabei gerade ein.
Oh.
Ja, und das fand ich auch irgendwie lustig. Das sind so bescheuerte Sachen, die man viel zu selten sagt im täglichen Leben. Es macht so viel Spaß, einfach zu jemandem zu kommen, in so einen Laden und zu sagen, statt Hallo, ich kaufe hier ein, einfach zu sagen, Lassie hatte viele Freunde. Und gucken, wie die Leute reagieren. Manchmal denken Menschen, dass es irgendwie so ein geheimer Code ist, dass man irgendwie zu einem konspirativen Treffen da ist und sagen einem, ja, da den Gang runter durch die Tür, zweite ja. rechts.
Rosa Fuchs, stinkender Molch, ja. Der Adler ist gelandet. Und dann kriegst du einen Koffer mit Geld und alle sind glücklich.
Ja, und alle haben überhaupt ja, keine Ahnung, was passiert ist. Am wenigsten ich.
Aber das finde ich cool, dass du so ein bisschen ein kleines Rätsel draus gemacht hast, was deine E-Mail-Adresse ist, damit Leute, die einem irgendwie Spam schicken, da so ein bisschen dann, ja, abgelenkt werden. Oder zumindest es, ja, nicht von jedem gefunden werden.
Na, ist auch eine Hürde, weil das sind schon sehr viele Zeichen, die man tippen muss. Anders als info@, das ist so
ja.
schnell mal reingetippt und weggeschickt. Aber Lassie hatte viele Freunde. Da muss man sich schon mal eine Minute Zeit nehmen, ehrlich gesagt.
Genau, da weißt du auch, dass die Person sich wirklich mit dir unterhalten möchte, ja. wenn sie sich die Mühe macht, das alles einzutippen.
Genau.
Nochmal so ein bisschen random Nerd-Wissen. Du hast ja viele Dinge erklärt. Gibt's Wissen, was du einfach nicht mehr los wirst, obwohl du es gerne loswerden möchtest? Random Sachen, die du einfach, was die Telefonnummer von irgendwem oder die Packungsbeilage von irgendeinem Medikament oder irgendwas, was oder Nerdwissen einfach von irgendwas, wo du denkst, wieso weiß ich das noch? Wieso geht es nicht aus meinem Kopf raus?
Ja, es ist wirklich eine total bescheuerte Sache. Ich habe ja mal erzählt, oder ich habe erzählt, dass ich so manchmal so leichte Überforderung empfinde und dann irgendwie ja, Pause machen muss. Das merke ich dann für mich ganz gut. Und irgendwann vor vielen, vielen Jahren hat mir jemand mal gesagt, ja, du musst eine To-Do-Liste machen. Und ich dachte dann, was? Ich noch nie gehört. Und dann dachte ich, okay, aber ich weiß nicht, wie das helfen soll. Und dann habe ich halt aufgeschrieben, welche Könige und Herrscher es gab im Hause Tudor, weil ich das irgendwie falsch verstanden habe. Ich habe nicht To-Do-Liste, sondern ich habe irgendwie Tudor-Liste. Und hab dann,
Tudor.
Das ist so bescheuert, dass ich das einfach nicht aus dem Kopf rauskriege mit, keine Ahnung, Heinrich dem 7., Heinrich dem 8. und Edward dem 6. Und dann kamen Jane Grey und Maria die 1. und Elisabeth die 1. Und das ist so bescheuert. Und das ist etwas, immer wenn mir irgendjemand sagt, To-Do-Liste, denke ich an britische Königshäuser. Das würde ich gerne loswerden, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht wie.
Es könnte aber auch so eine Grounding-Technik sein, dass du so, okay, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen wieder runterkommen. Ich mache meine To-Do-Liste und dann gehst du so, Heinrich der.
Ja, genau.
Aber schön. Was ist der ekligste Geruch, den du je gerochen hast?
Oh, der ekligste Geruch, den ich je gerochen habe. Warte mal, ich muss mal gerade ein paar Gerüche
Revue
durchgehen.
Passieren.
Der Buttersäure ist eklig.
Ja, wow.
Das ist
oh mein Gott. Genau, das ist auch einer meiner Gerüche.
Aber ich glaube, einer der ekligsten Gerüche ist Umkleidekabine. So richtig schweißfeuchte Umkleidekabine, wo du weißt, okay, die T-Shirts, die hier hängen, die hängen nicht erst seit heute Morgen hier. Und die so richtig ausgedünstet haben. Das ist total eklig.
Na, das interessiert mich immer, weil ich so einen Geruchsfetisch habe und dann denke, was ist denn der beste Geruch, den du je gerochen hast, um da mal wieder was Positives rauszuholen?
Oh, der beste Geruch.
Oder dein Lieblingsgeruch.
Wir waren mal mit der Maus in Paris und haben da gedreht. Und da waren wir in der Osmothek. Das ist ein Parfumarchiv. Das ist wie so eine Bibliothek für Parfums und Gerüche. Und da gab es alle möglichen Parfums. Das heißt, die archivieren wirklich Düfte. Die haben die Rezepte, bekommen die von den Firmen und mischen die dann jedes Mal neu, damit die nicht ranzig werden. Und die werden dann in den Kühlschränken verwahrt. Und die hatten auch dann so Rezepte für sozusagen das Original Chanel Nummer 5, weil das wohl früher noch ganz anders zusammengemischt wurde, als es heute zusammengemischt wird. Und die hatten da auch das Parfum von Napoleon Bonaparte.
Wow.
Und du konntest da so eine kleine Flasche aufmachen und konntest dann, das haben die mir rausgeholt aus dem Kühlschrank und dann mir unter die Nase gehalten und haben gesagt, und so roch Napoleon, der große Feldherr. Huh? Und ich machte, kommt
oh,
mir
damn.
Seltsam, Kommt mir seltsam vertraut vor. Napoleon roch wie meine Oma. Das war absolut 4711. Das war genau so diese Elemente, in denen Napoleon duft wie bei 4711, wie das, was meine Oma sich immer auf irgendwie den Handrücken getan hat. Krass.
So leicht blumig.
Ja, aber einer meiner Lieblingsdüfte, da habe ich da den Namen auch das erste Mal so richtig wahrgenommen, heißt Vetiver. Das ist so irgendeine Pflanze, die in einer bestimmten Art und Weise wahrscheinlich zubereitet wird. Und die hat einen ganz tollen Duft. Ich mag das, wenn es so etwas, ich mag den Duft von Wald und Harz.
Oh ja.
Und das finde ich super. Es gibt so einen Nadelwald, durch den ich manchmal mit dem Hund gehe. Und wenn das Wetter richtig ist, dann ist es einfach so frischer Waldgeruch. Den finde ich total großartig. Und dieses Vetiver geht so in die Richtung.
Schön.
Was ist dein Lieblingsduft?
Mein Lieblingsduft.
Oder Geruch?
Ich mag synthetische Gerüche, ehrlich gesagt. Ich mag auch Waldgerüche so, aber manchmal, ich mag Gerüche von so Neuwagengeruch, könnte man vielleicht sagen.
Oh ja, ja.
Obwohl super. Ich gar nie ein Auto gefahren bin oder halt, ich habe keinen Führerschein, aber ich mag dieses, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist vielleicht eine Mischung aus irgendwas Plastik, Metall, vielleicht auch Leder, I don't know, aber so alles, diese synthetischen Gerüche. Ja. So. Und es gibt auch ein Parfum davon. Also alles, was irgendwie so in diese Richtung geht, alles, was nach Android riecht, da drehe ich durch. Dann denke ich so, oh Gott, yes. Mehr, ich muss es inhalieren.
Ja, also neue Autos oder neue Geräte, deshalb mag ich neue Sachen.
Neuer Staubsauger.
Ja, deshalb mag ich neue Sachen auch so, weil die diesen Geruch von neuem Plastik verbreiten. Du musst noch ausdünsten, mach's bei mir.
Wenn die Leute sich dann beschweren, so, hatte voll den chemischen Geruch, musste ich erstmal irgendwie 3 Tage irgendwo stehen lassen. Ja, dafür kaufe ich das Ding. Nach 3 Tagen ist es langweilig. Gut, ich danke dir vielmals. Ich glaube jetzt, wir haben jetzt schon 1,5 Stunden miteinander geredet. Da ist einiges Tolles zusammengekommen. Ich danke dir wirklich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast überhaupt und auch meine Awkwardness ertragen hast. Und wir schneiden das irgendwie am Ende zusammen, dass es als Flow klingt.
Nein, bitte nicht. Lasst es drin und mach es länger.
Okay. Ja, wir haben ja dann schon quasi den Extended, den Director's Cut, wo nur die Awkward-Pausen und so drin sind oder wo ich apathisch auf mein Textdokument hier starre.
Finde ich sehr angenehm, ehrlich gesagt. Oh. Ich mag das. Ich mag das sehr gerne, wenn man einfach so auch nebeneinander sitzt und mal nichts sagen. Muss nicht ständig reden. Ja.
Cool.
Ich bin froh, dass jetzt keiner von uns furzt, einfach so.
Das war eine gute Stunde mit Ralf Kaspers und mir, Kadi, a.k.a. Cold Mirror. Heilige, verfickte Kotzkacke, war ich aufgeregt. Aber lustige Fäkalsprache mal beiseite. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und obwohl ich am Anfang doch recht eingeschüchtert war, eben weil ich ihn als Mensch bewundere und ihn irgendwie als Held meiner Jugend sehe, ist mir mehrmals ein Stein, ein ganzer Haufen Steine eigentlich, von der Seele gefallen, als ich erfahren habe, dass Ralf doch recht chaosliebend und verplant und herrlich menschlich unperfekt ist. Ich gebe jetzt total verplant, chaotisch an den nächsten Gasthost ab. Ich sag noch nicht, wer es ist, denn ich weiß nicht, wer es ist. Die Folge hört ihr dann im April. Dankeschön fürs Zuhören. Ich liebe euch. Bis dann.
Deutschland 3000, das Takeover mit mir, Kadi aka Cold Mirror, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Isabella Huber und Ruby Ann Schwital. Produktion Isabella Huber. Schon wieder. Hi Belly. Social Media Kim Vanessa Chang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle.
In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
Also ohne das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen.
Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch feste.
Wo war ihr Silvester?
Wir werden sie jagen!
Es wurde tatsächlich ein Diskurs geführt, über den gewalttätigen arabischen Mann.
Das alles hört ihr in Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. 5 Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt. Und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.